NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Sabine Rhein und dies hier sind einige der Themen in unserer Tageszusammenfassung bis 19 Uhr. EU in Sorge. In Griechenland muss nach dem dritten vergeblichen Versuch einer Präsidentenwahl neu gewählt werden. Und viele erwarten mit einem Sieg der linken Parteien ein Ende der griechischen Sparpolitik. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar gleich. Berlin diskutiert über die Vorwürfe von Ex-Innenminister Friedrich und die Frage, ob CDU und CSU dank Merkel zu wenig konservativ sind. Und ein Computervirus im Laptop einer Kanzleramtsministerin hat für etwas Aufregung gesorgt. Auch darüber und die beschwichtigende Reaktion der Regierung berichten wir. Und am Ende der Sendung schalten wir nach Oberstdorf, wo sich der Wind etwas gelegt hat und die Skispringer starten konnten. Zunächst aber die Berichte über den Stand der Dinge bei den Unglücken des Wochenendes. Die Suche nach Hinweisen auf die verschwundene malaysische Maschine vor Borneo geht weiter. Und unser erstes Thema zunächst das Fährunglück in der Adria. Den ganzen Tag über quollen noch dicke Rauchwolken aus diesem Schiff aus der Norman Atlantic, die gestern wegen eines Feuers in Seenot geraten war, auf dem Weg vom griechischen Patras ins italienische Ancona. 478 Menschen waren angeblich an Bord. Und die gute Nachricht ist, dass fast alle heute gerettet und an Land gebracht werden konnten. Auch mit Hilfe eines deutschen Frachters, der fast 50 Passagiere aufnehmen und in den Hafen bringen konnte. Tilman Kleinjung über die dramatischen, aber erfolgreichen Ereignisse an der Adria.
Die Rettungskräfte haben den Wettlauf gegen die Zeit gewonnen. Alle noch an Bord befindlichen Passagiere konnten bis zum Nachmittag die Norman Atlantic verlassen. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi verkündete den Abschluss der Rettungsoperation während einer Pressekonferenz in Rom. Mittlerweile sind an Bord der Fähre nur noch der Kommandant und die Offiziere der Marine. Wie jeder anständige Kapitän verlässt dieser als letzter das Schiff. Er will es erst verlassen, wenn die Bedingungen für das Abschleppen erfüllt sind. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist das ein Beispiel für Seriosität in der Schifffahrt. Aber vor allem ist das natürlich ein dramatischer Vorfall. Mehrfach stand die Rettungsaktion auf Messerschneide. Groß war die Sorge, dass das ganze Schiff Feuer fängt oder, wie vor 3 Jahren, die Costa Concordia in Schieflage gerät und untergeht. Italiens Ministerpräsident gibt einen Einblick in die dramatische Operation auf hoher See. Wir haben versucht, mit einem Schlepper das Schiff in eine andere Position zu bringen wegen des Feuers, aber die Taue verbrannten jedes Mal wegen der Hitze. Und heute Morgen neigte sich das Schiff um 10 Grad zur Seite. Das war eine Operation unter wirklich außergewöhnlichen Umständen. Mittlerweile hat auch Kommandant Argilio Giacomazzi die Fähre verlassen. Die Norman Atlantic soll abgeschleppt werden. Wohin ist noch unklar, offenbar in einen italienischen Hafen. Die albanische Küste wäre allerdings näher. Und die Witterungsbedingungen sind immer noch ungünstig. Hohe Wellen und starke Winde haben auch heute die Arbeit der Einsatzkräfte massiv behindert. Am Vormittag kam im Hafen von Bari das erste Containerschiff an, auf dem 49 Passagiere der Fähre in Sicherheit gebracht worden waren. Sichtbar geschockt, offensichtlich entkräftet gingen die, die noch aus eigener Kraft gehen konnten, die Gangway hinunter. Antonio Nunziante, Polizeipräfekt von Bari, über den Gesundheitszustand der Schiffbrüchigen. Es gibt 2 schwere Fälle. Eine schwangere Frau aus Georgien, die bereits in ein Krankenhaus gebracht wurde, und ein griechischer Passagier mit Verbrennungen. Allen anderen geht es gut, sie werden jetzt zum Hafenterminal gebracht. Mit den Passagieren kommen auch deren schreckliche Erfahrungen an Land. Besonders beunruhigend der Bericht dieses Mannes. Wir hatten auf unserem Rettungsboot 4 Tote. Ein anderes Rettungsboot ließ sich nicht abkoppeln. Da sind etwa 10 Menschen ins Wasser gefallen. Was mit denen passiert ist, weiß ich nicht. Noch gibt es keine genauen Auskünfte darüber, wie viele Passagiere vermisst werden. Griechische Medien sprechen von 39 Vermissten. Und Italiens Transportminister Maurizio Lupi bestätigte, die Suche nach möglichen Vermissten wird fortgesetzt. Mindestens 8 Personen haben bei dem Brand der Norman Atlantic ihr Leben verloren. Die Staatsanwaltschaft von Bari hat heute ein Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet, wegen fahrlässigen Schiffbruchs. Dabei werden auch die Sicherheitsmaßnahmen an Bord eine Rolle spielen. Passagiere sprechen von überfordertem Personal und von chaotischen Zuständen. So versuchten offenbar einige Männer mit Gewalt einen Platz im Rettungshubschrauber zu erkämpfen.
In Malaysia sprechen manche schon von einem Fluch nach dem Verschwinden von Flug MH370 im März und dem Absturz der Maschine über der Ukraine im Juli. Ist gestern wieder ein malaysisches Flugzeug nicht an seinem Ziel angekommen. In diesem Fall nicht in Singapur. Aber wo ist die Maschine geblieben? Irgendwo im Meer vor Borneo? Holger Senzel berichtet.
Es ist dunkel über der Javasee. Die Suche nach QZ8501 für eine weitere Nacht unterbrochen. Auch an Tag 2 nach dem Verschwinden des Airbus keine Spur eines Flugzeugwracks. Die Stimmung bei den Bergungsmannschaften gedrückt. Am Nachmittag war kurz Hoffnung aufgeflackert. Gegenstände im Meer waren gesichtet worden. Doch was immer die australischen Flugzeuge da geortet hatten, Flugzeugtrümmer waren es nicht. Wir sind inzwischen überzeugt davon, dass das Flugzeug auf dem Grund des Meeres liegt, erklärte der Einsatzleiter des indonesischen Rettungsteams und machte damit alle Hoffnungen auf Überlebende zunichte. 10 Flugzeuge und 17 Schiffe suchen das mutmaßliche Absturzgebiet im Umkreis von rund 200 Kilometern rund um die Insel Belitung ab, zwischen Borneo und Singapur. Für die Ortung von Flugschreibersignalen auf dem Meeresboden fehlt Indonesien allerdings die Technik. Jetzt werden Sonarschleppbojen aus Singapur herangeschafft. Auf den Flughäfen von Surabaya in Indonesien und Singapur, Start und Ziel des Unglücksfluges, betreuen unterdessen Psychologen verzweifelte Angehörige. Mein Verlobter und seine Familie waren in diesem Flugzeug. Ich war voller Vorfreude auf dem Weg zum Flughafen, um ihn abzuholen. Da habe ich im Radio gehört, dass die Maschine vermisst wird. Es war sein letzter Urlaub mit seinen Eltern, bevor wir heiraten wollten. Gestern Morgen um 8.30 Uhr hätte die Maschine auf dem Changi Airport landen sollen. Doch kurz nach dem Start bekam der Airbus von AirAsia offenbar Probleme. Der Pilot bat die Flugsicherung, in größere Höhe steigen zu dürfen. Er wollte ein Unwetter überfliegen. Kurz darauf brach der Kontakt ab. Seither fehlt von dem Flugzeug mit seinen 162 Menschen an Bord jede Spur. Und die Experten rätseln, was wohl passiert ist an Bord von QZ8501, wieso die Maschine nicht einmal mehr einen Notruf absetzen konnte. Turbulenzen im Zentrum eines Gewittersturms, Vereisung, alles Dinge, mit denen Piloten ständig umgehen müssen. Aber all das oder eben etwas völlig anderes kann eine Rolle gespielt haben beim Verlust dieses Flugzeuges. Nach dem spurlosen Verschwinden von MH370 über dem Indischen Ozean im März und dem mutmaßlichen Abschuss einer Malaysia Airlines Maschine über der Ukraine ist dies bereits der dritte schwere Zwischenfall für die malaysische Luftfahrt in diesem Jahr. AirAsia ist die größte Billigfluglinie der Welt und sie wurde auch mehrfach zur besten der Welt gekürt. Der verschollene Airbus war mit 6 Jahren Dienstzeit ein relativ neues Flugzeug. Der Flugkapitän galt als erfahrener und besonnener Pilot. Komm zurück, Papa, postete seine Tochter heute auf ihrer Facebook-Seite.
Es ist 18.38 Uhr und wir kommen zum wichtigsten politischen Thema in Europa heute. Griechenland steht vor Neuwahlen und die Euro-Länder fürchten nun einen Kurswechsel in Athen und damit um die eigene wirtschaftliche Zukunft. Gefeiert hat sich heute für das alles die linke Opposition in Griechenland. Ihr Plan ist aufgegangen, denn zum dritten Mal gab es keine Mehrheit für Stavros Dimas, den früheren EU-Kommissar. Er wird somit nicht Präsident Griechenlands, was er vermutlich eher verkraften kann als die konservative Regierung.
Υπέρ του κύριου Σταύρου Δήμα ψήφισαν 168 βουλευτές και 132 ψήφισαν παρόν.
Langanhaltender Applaus im griechischen Parlament. Applaus für einen Abschied von der bisherigen Regierung, denn die ist am Mittag endgültig abgewatscht worden. Die Abgeordneten ließen den Kandidaten von Ministerpräsident Samaras erneut durchfallen. Jetzt muss neu gewählt werden. Der Regierungschef ließ sich seine Niederlage zumindest äußerlich nicht anmerken. Morgen werde ich den amtierenden Präsidenten aufsuchen. Ich werde ihn gemäß der Verfassung um die Auflösung des Parlaments und um einen möglichst schnellen Wahltermin am 25. Januar bitten. Griechenland hat keine Zeit zu verlieren. Er bat die Griechen für diesen Tag, den 25. Januar, um ihre Stimme, damit das Land endgültig aus der Krise in ruhigeres Fahrwasser komme. Wer heute gegen den Präsidenten gestimmt habe, müsse sich klar sein, dass dies eine Entscheidung gegen den Willen des Volkes sei, so Samaras weiter. Der müsse wissen, dass damit die Chance verpasst wurde, das Land ein für alle Mal aus der Krise zu führen. Der Regierungschef spielte in seiner Rede auf die jüngste Umfrage an. In der haben sich 60% der Griechen gegen vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen. Einen interessierte das heute jedoch überhaupt nicht. Alexis Tsipras vom Linksbündnis Syriza. Er ist derzeit nach wie vor der Liebling der Griechen und er hat konsequent auf Neuwahlen hingearbeitet. Die Regierung Samaras, die die Gesellschaft 2 Jahre lang ausgenommen hat und schon wieder neue Sparrunden plante, ist nun Geschichte. Mit dem Willen des Volkes werden die Sparprogramme überhaupt der Vergangenheit angehören. Die Zukunft hat bereits begonnen. Wir sollten uns alle freuen und optimistisch sein. In die gleiche Richtung äußert sich auch der Vorsitzende der demokratischen Linken, Fotis Kouvelis. Die heutige Wahl ist ein Neuanfang für das Land. Die Politik muss jetzt nach vorn schauen und fortschrittlicher denken. Wir arbeiten in diese Richtung. Doch die Freude könnte verfrüht sein, denn die Regierungsbildung im Januar könnte schwierig werden. Denn selbst wenn das Linksbündnis heute Unterstützer für seine Antisparpolitik hat, für eine Alleinregierung wird es nach jetzigem Stand der Dinge nicht reichen. Das Land könnte monatelang politisch gelähmt sein. Für Griechenland ein denkbar ungünstiger Augenblick, denn Ende Februar läuft das Hilfsprogramm aus. Dann sollten eigentlich weitere Milliardenkredite fließen, um eine erneute Pleite zu vermeiden.
Katrin Erdmann über eine folgenschwere Abstimmung und bevorstehende Neuwahlen in Griechenland. Aber nach dem, was sie gerade gesagt hat, sieht es momentan nicht aus nach dieser Hilfslieferung, nämlich dass Griechenland in dieser Situation neues Geld bekommt. In der EU ist man sehr alarmiert und es war offenbar nicht ganz einfach, eine Reaktion diplomatisch zu formulieren. Wie Ralf Siener dazu aus Brüssel berichtet.
Knapp 2 Stunden brauchte die EU-Kommission für eine erste Stellungnahme zu den vorgezogenen Neuwahlen in Griechenland. EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pia Moscovici forderte schriftlich weitere Reformanstrengungen von der Regierung in Athen. Notwendig seien ein starkes Bekenntnis zu Europa und breite Zustimmung unter den griechischen Wählern und unter den politischen Führungspersönlichkeiten für den nötigen wachstumsfreundlichen Reformprozess, damit Griechenland wieder innerhalb der Eurozone florieren könne, heißt es in der Mitteilung des EU-Wirtschafts- und Währungskommissars. Moscovicis Chef war zuvor bereits sehr viel deutlicher geworden. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte bereits vor der heutigen Abstimmung im Athener Parlament für den Fall von Neuwahlen an die griechischen Wähler appelliert.
Ich gehe davon aus, dass die Griechen sehr wohl wissen, was ein falscher Wahlausgang für Griechenland und für die Eurozone bedeuten würde.
Auch wenn er die linkspopulistische Syriza-Partei nicht ausdrücklich beim Namen nannte, ließ der EU-Kommissionspräsident in einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk keinen Zweifel daran, dass er einen möglichen Wahlsieg des linken Oppositionspolitikers Alexis Tsipras für problematisch hält. Zwar betonte Juncker pflichtgemäß,
misch mich nicht in nationale Wahlentscheidungen ein.
Aber dann machte Juncker sehr deutlich, welche politische Richtung aus Sicht der EU-Kommission in Zukunft in Athen das Sagen haben soll. Der Kommissionspräsident hofft,
dass Griechenland von Menschen regiert wird, die auch die Notwendigkeit europäischer Prozesse begreifen.
Die Notwendigkeit europäischer Prozesse missachten aus Sicht der EU-Kommission Griechenlands Linkspopulisten, welche die Verträge mit der sogenannten Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalen Währungsfonds kündigen und Griechenlands Schuldenrückzahlung weitgehend einstellen wollen.
Europa zeigt sich besorgt. Die Griechen könnten sich am 25. Januar gegen das Sparen und für eine linke, eigenständigere griechische Politik entscheiden. Unser Korrespondent in Athen, Thomas Bormann, kommentiert.
Alexis Tsipras, der Chef der griechischen Linkspartei Syriza, präsentiert sich heute als strahlender Sieger oder gar als Retter des griechischen Volkes. All die verhassten Sparauflagen würden bald der Vergangenheit angehören, sagt er voraus. Die Plünderung des griechischen Volkes werde er stoppen, verspricht der 40-jährige Oppositionsführer. Wer wegen der Krise aus dem Staatsdienst entlassen wurde, den will Tsipras wieder einstellen. Löhne und Renten will er wieder anheben auf das Niveau von vor der Krise. Nur Tsipras wird, wenn er denn tatsächlich an die Macht kommen sollte, kein Geld haben für all diese schönen Gaben an sein Volk. Im Gegenteil, wenn Tsipras an die Macht kommen sollte, dann könnte Griechenland noch im Frühjahr in die Pleite abrutschen. Die Löhne wären dann vielleicht auf dem Papier erhöht, auf den Konten der Arbeitnehmer aber würde gar nichts mehr ankommen, weil der Staat dann gar kein Geld mehr hätte. Denn Griechenland ist nach wie vor auf Hilfskredite der anderen Euro-Länder angewiesen. Die nächste Kredittranche soll Griechenland im Frühjahr bekommen. Doch die anderen Euro-Länder wie auch der Internationale Währungsfonds werden diese Tranchen nicht überweisen, wenn da in Athen ein Ministerpräsident Tsipras regiert. Der hat nämlich schon angekündigt, dass Griechenland die geschuldeten Kredite nicht zurückzahlen wird, zumindest nicht in voller Höhe. Tsipras fordert einen Schuldenschnitt, vielleicht die Hälfte, vielleicht auch noch mehr der 240 Milliarden Euro an Hilfskrediten, will Alexis Tsipras streichen, damit Griechenland nicht von der Schuldenlast erdrückt wird. Klar, dass dieser Plan bei vielen Wählern in Griechenland gut ankommt, aber Tsipras macht die Rechnung ohne den Wirt. Griechenland schuldet dieses Geld vor allem den anderen Euro-Ländern. Auch Deutschland ist mit einem zweistelligen Milliardenbetrag dabei und wird nicht bereit sein, auf diese Summe zu verzichten. Trotzdem gaukelt Tsipras seinen Wählern vor, er werde auf einer europäischen Schuldenkonferenz seinen Plan durchsetzen und damit das griechische Volk vor der Armut retten. Wahrscheinlicher aber ist, dass Tsipras mit seinem abenteuerlichen Plan scheitert, dass Griechenland dann gar keine Hilfskredite mehr überwiesen bekommt, in die Pleite stürzt, womöglich sogar die Eurozone verlassen muss und noch tiefer in die Krise und in die Armut stürzt als bislang schon. Wenn Tsipras seine Pläne umsetzen wird, dann wären 4 Jahre Sparpolitik in Griechenland für die Katz. Das Land müsste wieder von vorne anfangen. Dabei hatten die letzten Monate in Griechenland durchaus Grund zur Hoffnung geweckt. Die Wirtschaft wächst endlich wieder, wenn auch nur sehr schwach. Der Staatshaushalt ist einigermaßen ausgeglichen und etliche Investoren wurden ins Land gelockt. Zum Beispiel der deutsche Flughafenbetreiber Fraport, der in Griechenland 14 Regionalflughäfen übernehmen will und dort Milliarden investieren will. Alexis Tsipras aber will all diese Privatisierungen wieder zurückdrehen. Damit würde er das zarte, aufkommende Wirtschaftswachstum in Griechenland abwürgen. Wenn Alexis Tsipras tatsächlich nach den Wahlen am 25. Januar neuer Regierungschef in Athen werden sollte, dann stehen der gesamten EU harte Monate und schwere Verhandlungen bevor über Kredite, über Sparpolitik, über Privatisierungen. Letztlich aber wird Tsipras in all diesen Verhandlungen kaum Verbündete in der EU finden, sondern sein Land isolieren. Sein Volk, die Griechen, werden dann die Hauptzeche dieser Politik bezahlen. So ist es den Griechen zu wünschen, dass sie sich das Experiment einer Regierung Tsipras ersparen und ihn bei den Wahlen am 25. Januar nicht zur Macht verhelfen.
Thomas Burmann kommentierte das mögliche Szenario eines Politikwechsels in Griechenland. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Frust über die Politik ist es, die viele Menschen hinter den Bannern der sogenannten Pegida-Bewegung hinterhermarschieren lässt. So erklären sie es jedenfalls vielfach selbst. Hans-Peter Friedrich von der CSU, der frühere Bundesinnenminister, gibt dafür Angela Merkel die Schuld. Die Union, so sagt er, sei zu weit in die Mitte gerückt. Und jetzt? Hat jetzt der große Streit über den Kurs der Union begonnen? Dietmar Riemer konnte ihn nicht entdecken.
Nein, man kann nicht sagen, dass Ex-Innen- und Landwirtschaftsminister Friedrich, CSU, mit seiner etwas ruppig vorgetragenen Kritik am Kurs der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden eine große Debatte in der Union ausgelöst hat. Die Reaktionen sind eher verhalten, vereinzelte Zustimmung, überwiegend jedoch Verständnislosigkeit bis Ablehnung. Die Kanzlerin selbst schweigt, sie ist im Urlaub und wird sich sicher nicht sonderlich gestört fühlen. In der CSU wollte nur die Landesgruppe Vorsitzende im Bundestag Gerda Hasselfeld vor ein ARD-Mikrofon treten und äußerte sich knapp, aber deutlich.
Ich habe Probleme damit, es zu verstehen, weil ich seine Meinung nicht teile. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Kurs sind.
Im Übrigen schob sie in der Süddeutschen Zeitung von heute nach, dürften es wohl auch eher persönliche Gründe sein, die Friedrich veranlasst haben, sich mit Kritik am Kurs Merkels im Spiegel zu äußern. Merkel und CSU-Chef Seehofer hatten Friedrich im Zusammenhang mit der Edati-Affäre zum Rücktritt veranlasst, weil er im Jahr 2013 noch als Innenminister während der Koalitionsverhandlungen die SPD-Spitze über BKA-Ermittlungen gegen Edati gewarnt und informiert hatte. Friedrich weigerte sich zunächst zurückzutreten, musste sich dann aber fügen. Seither war von ihm nur noch wenig zu hören. Im Spiegel warf er Merkel vor, die Union zu einer profillosen politischen Organisation gemacht zu haben. Vor allem das Konservative fehlt ihm Und das werde sich einmal rächen, denn, so Friedrich, die AfD sei bereit, die von Merkel vernachlässigten bürgerlichen und konservativen Wähler zurückzuholen. Dass Merkel die Union für neue Themen geöffnet hat, sieht aber auch die Vorsitzende der Grünen, Peter, so. Peter im Bayerischen Rundfunk.
Na, die Union hat sich in den letzten Jahren schon entwickelt. Glaube, sonst wären wir auch nicht in der Lage, in einzelnen Bundesländern Bündnisse mit der Union einzugehen. Natürlich muss auch da die Union bereit sein, auf den Partner einzugehen, sprich jetzt in der Großen Koalition auf die SPD. Da wurden Kompromisse geschlossen, wenn man sich den Mindestlohn anschaut, die Frauenquote.
Zustimmung erhielt Friedrich von jenem kleinen Teil in der CDU, der schon lange eine profilstärkere Partei vermisst. So zum Beispiel der Innenpolitiker Wolfgang Bosbach im Tagesspiegel. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung Carsten Linnemann mahnte in der Welt, die Union müsse den Menschen wieder eine Vision vermitteln. Man brauche einen Plan, wie am Ende des Tages das Haus aussehen solle, anstatt nur Stein auf Stein zu legen. Im Auftrag von CSU-Chef Seehofer wies der Generalsekretär der CSU Scheuer die Kritik Friedrichs zurück. Die Union und im Besonderen die CSU werde nicht nervös wegen der AfD oder der sogenannten Pegida-Bewegung.
Sind die Geheimdienste von Amerikanern und Briten weiterhin im Kanzleramt unterwegs und spähen sie dort die Computer von Mitarbeitern aus? Das jedenfalls legte die Meldung nahe, wonach ein spezieller Virus auf dem Laptop einer Sachbearbeiterin entdeckt wurde. Regin heißt die angeblich schwer durchschaubare Software. Aber die Regierung gibt Entwarnung und weiß auch schon länger von dem Virus, wie Peter Mücke berichtet.
Nach Informationen der deutschen Presseagentur soll sich der Vorfall bereits vor über einem halben Jahr ereignet haben. Demnach hatte eine Mitarbeiterin des Europareferats über einen USB-Stick das Trojaner-Programm von ihrem Privatrechner ins Kanzleramt eingeschleppt. Dort habe jedoch der Virenscanner sofort Alarm geschlagen. Die Bundesregierung hielt sich heute in der Sache bedeckt.
Ich kann zu dem Bericht nur sagen, dass es ein solches Angriffsmuster nicht gegeben hat, kann das also ausschließen und kann in einem nächsten Schritt sagen, dass ich zu Einzelheiten eines solchen Berichtes keine weitere Stellung nehmen kann, weil über solche Vorfälle ganz grundsätzlich und auch über die Einzelheiten solcher Vorfälle ganz grundsätzlich das zuständige Gremium und damit das parlamentarische Kontrollgremium informiert wird,
sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Wirz. Ob und wenn ja, wann das parlamentarische Kontrollgremium eingeschaltet wurde, wollte sie jedoch nicht sagen. Wichtiger war der Sprecherin von Kanzlerin Merkel aber eine andere Feststellung.
Es kam zu keiner Zeit zu einer Infizierung des IT-Systems des Bundeskanzleramtes.
Das allerdings war in der Berichterstattung gar nicht behauptet worden. Im Gegenteil, eine sofort eingeleitete Überprüfung sämtlicher Dienstlaptops habe keine Anhaltspunkte für eine weitere Infizierung gegeben, hatte die Bild-Zeitung berichtet.
Dieses Thema steht natürlich ganz weit oben auf der Tagesordnung, dass es natürlich Vorrichtungen, Vorkehrungen gibt, um die Cybersicherheit auf dem entsprechenden IT-System zu gewährleisten.
Dennoch, so Wirz, gäbe es keinen Anlass, die Vorkehrungen des Kanzleramts gegen Computerspionage grundsätzlich zu überdenken. Nach den Berichten handelt es sich bei der eingeschleppten Spionagesoftware um das Trojaner-Programm Regin, der IT-Experte Carsten Nuhe.
Die Regin-Malware, die im Kanzleramt gefunden wurde, gilt als eine der schlimmsten, die man in den letzten Jahren entdeckt hat, hat erfolgreich mehrere andere Industrieunternehmen und Regierungen unterwandert, am bekanntesten wohl das belgische Telefonnetz.
Das extrem schwer zu entdeckende Programm kann E-Mails analysieren, Kennwörter stehlen, eine Computermaus fernsteuern, Screenshots anfertigen, den Netzwerkverkehr überwachen und Daten über verschiedene Kanäle auslesen.
Es gehört zu den Ritualen dieser Tage, dass Preise für herausragende Leistungen vergeben werden. Der Dinosaurier des Jahres aber gehört nicht zu den begehrten Trophäen. Ihn bekommt eine Person des öffentlichen Lebens, die besonders umweltfeindlich agiert hat. Der Naturschutzbund Deutschland vergibt den Dino und findet, dass ihn 2014 der Europachef von ExxonMobil verdient. Warum, erklärt Achim Wendler.
Gernot Kalkofen sagt zum Beispiel, in Deutschland wurde das Fracking-Verfahren bereits mehr als 300 Mal sicher angewandt. Wegen solcher Sätze bekommt Kalkofen vom Naturschutzbund Deutschland den Dinosaurier des Jahres. Der ExxonMobil-Manager verharmlose das Fracking. In Wirklichkeit sei diese Fördermethode gefährlich für Mensch, Natur und Trinkwasser. Und laut NABU-Präsident Schimpke ist Fracking auch wirtschaftspolitisch falsch. Es hintertreibe das Geschäftsmodell Energiewende. Fracking heißt, eine Mischung aus Sand, Wasser und Chemikalien wird ins tiefe Bodengestein gepresst, um darin sitzende Rohstoffe frei zu bekommen und zu fördern. In den USA vor allem Öl, in Deutschland geht es um Erdgas. Bundesumweltministerin Hendricks will das Fracking hierzulande mit strengen Auflagen erlauben. Sie stimmt ihren Gesetzentwurf derzeit mit den anderen Ministerien ab. Der Dinosaurier des Nabu ist aus Zinn und wiegt gut 2,5 Kilo. Er wird seit 1993 an Umweltsünder verliehen. Vor 2 Jahren ging er an die damalige Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner. Die CSU-Politikerin ärgerte sich so, dass sie dem Nabu kurzerhand selbst einen Preis verlieh, die blinde Nuss des Jahres.
Und wir kommen zur Ukraine. Im Osten des Landes gilt ja offiziell eine Waffenruhe. Aber niemand weiß bisher, wie sich der Konflikt wirklich beenden lässt. Der Streit zwischen der Regierung in Kiew und den Separatisten, die sich eher Russland als der EU anschließen wollen. In gut 2 Wochen soll nun angeblich wieder die ganz große Politik darüber beraten. Wladimir Putin und Angela Merkel sollen an einem runden Tisch in Kasachstan sitzen. Mit dabei Frankreichs Präsident François Hollande und der Präsident aus Kiew, Petro Poroschenko. Das hat eben dieser heute bekannt gegeben. Bestätigt ist das alles noch nicht, aber Kiew konnte heute anderes vermelden, nämlich einen Haushalt für das kommende Jahr und sehr viele Ausgaben für das Militär. Hermann Krause berichtet.
Die ganze Nacht wurde im ukrainischen Parlament heftig debattiert. In den frühen Morgenstunden konnte der Vorsitzende der Rada in Kiew dann verkünden: 233 Stimmen dafür, der Haushalt ist angenommen. Bei mehr als 426 Abgeordnete, 24 Plätze aus der Ostukraine bleiben unbesetzt. Eine deutliche, aber nicht überwältigende Mehrheit. Das Außergewöhnliche dieses Etats, die Militärausgaben steigen um das 6-fache. Noch nie hat die Ukraine so viel Geld für ihre Verteidigung eingeplant, nämlich umgerechnet 4,8 Milliarden Euro. Im letzten Etatentwurf waren es lediglich 750 Millionen Euro. Dieser Haushalt ist wie auch alle bisherigen Haushalte, die im Parlament verabschiedet wurden, nicht vollkommen, aber er ist der Notwendigkeit der aktuellen Situation geschuldet. Präzisieren werden wir ihn bis zum 15. Februar des nächsten Jahres, sagt Ministerpräsident Jatsenyuk. Im Vorfeld kommt dann noch eine Delegation des Internationalen Währungsfonds nach Kiew. Ob deren Vertreter eine derartige Steigerung deren Verteidigungsausgaben akzeptieren, ist unklar. Wenig Anstoß werden sie sicherlich an dem brutalen Sparkurs nehmen, den die Regierung einschlägt. So sollen die Renten und Stipendien eingefroren werden und das bei einer zu erwartenden Inflation von mindestens 12%. Vor der Rada fanden kleinere Demonstrationen statt, neben Rentnern, die durchschnittlich umgerechnet an die 120 Euro erhalten, sind auch viele junge Leute darunter. Wir fordern, dass man uns Studenten nicht antastet. Uns haben sie doch es zu verdanken, dass sie an die Macht gekommen sind. Nun wollen sie uns die Stipendien streichen. Aber Ärzte oder auch Lehrer, denen darf man nicht die Gehälter kürzen. Sie fangen mit den falschen Maßnahmen an. Nach Aussagen von Ministerpräsident Jatsenyuk wird die Wirtschaft der Ukraine um ca. 4% im nächsten Jahr einbrechen. Die Weltbank geht sogar von 6% aus. Die Ukraine steuert auf eine schwere Rezession zu.
Und zum Ende des Echos des Tages kommen wir zum Wintersport. Gestern war ja beim Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf so viel Winter, dass die Skispringer kaum starten konnten, beziehungsweise wegen des starken Windes nur knapp an Unfällen vorbeigeschrammt sind. Heute aber, Edgar Endres, in Oberstdorf, hat sich das Wetter beruhigt, oder?
Ja, beruhigt ist der falsche Ausdruck. Es ist ein Flockenwirbel, wie man sich ihn einfach nicht schöner vorstellen kann, wenn man Winterliebhaber ist. Zumindest einer hat sich beruhigt. Der böse, böse Wind von gestern, aktuell fast Windstille, und deshalb können hier die Athleten auch einigermaßen fair runterkommen, obwohl ja der Schneefall so stark ist. Leider aus deutscher Sicht war der erste Durchgang nicht so tolle.
Tja, gestern waren 25.000 Fans einigermaßen vergeblich zum Zuschauen zur Schanze gekommen. Wie ist denn das heute?
Ja, heute dürfen so 12.000, 13.000 sein, vielleicht die Hälfte, und sie haben eben den ersten Durchgang miterlebt. Bester Deutscher Marinus Kraus auf 9. Und dann die hochgehandelten Severin Freund und Richard Freitag nur auf den Plätzen 14 und 19. Also kein gutes Bild, was die Deutschen hier abgegeben haben. Bisher bei der Eröffnung der Vierschanzentournee ganz stark wieder einmal die Österreicher. Allen voran heute nach dem ersten Durchgang der 21-jährige Stefan Kraft.
Vor deutlich weniger Zuschauern. Vielen Dank, Edgar Endres nach Oberstdorf. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Mein Name ist Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.